willkommen, Ursula. Ich glaube, wir dürfen dir einen kurzen Applaus.
Ja. Danke.
Schön, bist du da, Ursula. Ich habe mich wahnsinnig auf den Talk gefreut. Wir haben ein paar Ausschnitte jetzt schon gesehen. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen früher anfangen. Wenn ich jetzt hier so die ganzen Medaillen sehe, es ist beeindruckend, was du alles für Auszeichnungen gewonnen hast. Was geht dir durch den Kopf, wenn du all die Medaillen jetzt hier siehst? Welche Erinnerungen und Gefühle kommen da hoch?
Ja, zuerst mal grüezi miteinander. Schön, sind wir alle da. Also, als ich jetzt gerade den Film gesehen habe, habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Also, ich sehe, du hast gut recherchiert. Der ist bald mehr als 20-jährig, der Film. Unglaublich. Und wenn ich das so wieder sehe und die ganzen Abläufe da vor mir sehe, abspielen, also da berührt es mich immer wieder, was alles gelaufen ist, was ich erreicht habe. Also es ist selber gewaltig für mich, das meiste zu sehen. So. Ja.
Jetzt eben, wir sehen die ganze Medaille da. Wir haben vorher gehört, ein paar fahren da Snowboard.
Ja, ein paar, ein Drittel von der Gemeinde habe ich gesehen. Das ist ja Wahnsinn.
Mit Ton funktioniert nicht. Dann machen wir es.
Machen wir es so. Ja, das ist schon ein bisschen besser. He? Gut. Genau. Ja, wenn man die ganze Medaille sieht, ich bin jetzt kein Snowboarder, kannst du mir vielleicht mal so ein bisschen erklären, was das für Medaillen sind?
Ja, also die einen von euch kennen es vielleicht vom Skifahren her, das sind die Goldmedaillen von den Weltmeisterschaften, die kennen wahrscheinlich die meisten so. Von denen hat es zwei von der FIS, das heisst, es war ja so, wir hatten damals zwei Verbände am Anfang und dort hat es immer die gleichen Medaillen gehabt und der alte Snowboardverband, der hat eben noch Ideen gehabt. Der hat also ganz coole Medaillen gehabt, da hat der Trepper Freude. Und auch Weltmeistermedaillen, da hat der Altverband sogar als Schnalle, als Gurtschnallenmedaille gemacht oder eben Serigmedaillen, FIS und Bronze. Und eben, da gibt es so einiges mehr da unten. Ihr dürft es nachher gerne anschauen. Da haben wir noch die Gesamt-Weltcup-Medaille. Das ist dann einerseits da unten ein paar Medaillen und da die Kristallkugeln, die kennen die meisten vom Skifahren, gibt es also beim Snowboarden auch. Und ich durfte auch so ein Kugel holen. Genau.
Wow. Ja. Also wir sehen, wir haben eine Frau da, die wirklich viel gewonnen hat im Leben. Sehr beeindruckend. Und irgendwie würde es mich jetzt mal ein bisschen wundern, wie bist denn du überhaupt zum Snowboarden gekommen?
Ja, eigentlich ist der Bruder schuld. Weil wir sind früher mit den Ski über Stock und Stein ab. Wir sind mit der Familie Pfähle laufen. Für die das kennen, Pfähle und dann an die Ski hoch drauf laufen. Und dann halt irgendwo da abfahren. Und das hat natürlich extrem viel Routine gegeben. Und irgendwann ist uns das langweilig geworden. Das heisst, der Bruder, der hat gehört, dass es Snowboard gibt. Und da wir gewusst haben, dass unsere Eltern keins kaufen, hat er selber eins gebastelt. Also er hat über Nacht einen Holzladen vor der Spitznass gemacht und den in die Heizung eingeklemmt, dass er schön aufgebogen hat. Und am nächsten Tag mit Polyester vom Vater seinem Boot hat er den Polyester, dass das so bleibt, Kante drauf, Bindung drauf, hat es ausprobiert und dann ist er heim und hat gesagt, Ursula, es funktioniert, kannst du es auch ausprobieren. Und auf dem Brett habe ich die ersten Kurven gemacht und irgendwann habe ich den von einem Kollegen eins ausleihen und so bin ich dann langsam ins Snowboarden reingekommen.
Okay, spannend, interessant, wie man da selber auch Snowboard basteln kann. dass ja, daraus eine Leidenschaft entstanden ist. Jetzt von so einer Leidenschaft, von einem selbst bastelten Snowboard hin zum Profi ist es ja ein langer Weg. Wie bist du von diesen ersten Versuchen zum Profi geworden?
Also ich habe zuerst noch 4 Jahre als Konditor in Zermatt gearbeitet und habe dort Snowboarden immer mehr entdeckt. Meine Küchenkollegen, die sind alle Snowboard gefahren und dann sind wir am in der Mittagsstunde, wenn wir Pause hatten, schnell auf den Hocker rauf, wieder ein paar Kürfli gefahren und ich bin also immer die Wintersaison in Zermatt gewesen. Und weil ich dort ja fast jeden Tag schnell aufs Brett stehen konnte, habe ich relativ schnell Fortschritt gemacht. Und dann haben die Jungs so gesagt, du fährst so gut, fahr doch mal ein Rennen mit. Und dann habe ich gedacht, also eigentlich kann ich zuerst nicht wählen, weil wenn du genau da, wo das Türli steht, musst eine Kurve machen, ist das nochmal etwas anderes, weder wenn du irgendwo bei der ganzen Piste kannst ein Kürfchen machen. Und dann haben sie mich aber überredet und dann habe ich so mein erstes Rennen gefahren und habe gemerkt, du, bei meinem Regio-Göp das erste Mal schon die ersten 10 gefahren und dann habe ich so gedacht, ja, anscheinend hast du meine Talente, dann macht es vielleicht Sinn, wenn du mal ausprobierst, wie weit du dann kommst oder ein paar Rennen mehr fährst. Und so bin ich dann während dem Arbeiten in Zermatt an den freien Tagen weitere Rennen fahren, das Jahr darauf. Und dann haben sie mir gesagt, ja, wenn du jetzt aber die nächste Stufe Swiss Cup fahren müsstest, du eine Lizenz lösen. Und dann habe ich eine Lizenz gelöst, dann habe ich zum Punkt sammeln und dann von Swiss Cup ist dann langsam eben Weltcup geworden. Und dann, also bevor ich aber in Weltcup eingestiegen bin, habe ich einfach gesagt, oh, ich will einfach schauen, wie weit komme ich, wenn ich jetzt einen Trainer habe. Und habe dann einen Trainer gesucht. Das heisst, man konnte in ein Team einsteigen, dann musste man aber 8'000 Franken zahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiss ja nicht, ob sich das rendiert. Und habe dann einen anderen Trainer gefunden, der 50 Franken pro Tag verlangt hat und irgend so ein Team dann mal durch die Stangen gefahren hat und Videoanalyse gemacht hat. Und dann in dieser Saison bin ich dann das erste Mal Weltcup gefahren und habe dann an einer Weltmeisterschaft teilnehmen und dort Silber und Bronze geholt. Und dann habe ich gewusst, in dem Fall lohnt sich das, Trainer zu investieren. Ja. Bin dann nachher habe Sponsoren gesucht, die dann geholfen haben, auch die finanziellen Kosten zu tragen, um halt weitere, ja, zum Trainer, zum Team zu zahlen und dort voll Profi dabei zu sein.
Wow, nicht schlecht. Wenn man jetzt so hört, wie der Weg war, bis du Profi geworden bist, würde mich vielleicht noch ein bisschen wundern, was hast du auf alles müssen investieren, damit du Profi geworden bist? Jetzt nicht im finanziellen Bereich, da haben wir jetzt ein bisschen gehört, oder, vom Trainer, sondern ja, so einfach im Gesamten als Person.
Ja, das eine war, dass ich halt nebst dem Arbeiten in der freien Zeit früh aufstehen musste, um irgendein Rennen zu gehen. Also sind wir teilweise von morgen um 4 Uhr aufgestanden, um irgendwo in ein Tal hinterher zu fahren, um ein Rennen zu fahren. Das andere ist natürlich, je besser als du wirst, desto mehr musst du trainieren. Und dann musst du auch schauen, dass ich Leute habe, wo ich einen Trainer habe, der Türli steckt, wo ich auf dem Schnee trainieren kann. Das andere war aber im Sommer durch auch Kondition und Kraft aufbauen. Das war dann im Sommer quasi die Aufgabe, gewesen, um wirklich gut zu werden. Und ich mag mich erinnern, einmal hat unser Trainer, der hat Arzt von Hermann Mayer kennt. Der war immer eine Sekunde Skifahrer, der immer eine Sekunde schneller war als alle anderen. Und der hat den Arzt kennt und der hat uns dann mal erlaubt, dass wir ein Cardio-Training machen können, um zu schauen, wie fit wir sind. Und hat anhand von dem unseren Trainingsplan zusammengestellt. Dann habe ich den Trainingsplan so angeschaut, habe gedacht, ja, okay, Montag 2 Stunden, Dienstag 1,5 Stunden, Mittwoch 2 Stunden und so ist es weitergegangen durch die ganze Woche. Und ich dachte, es geht. Dann habe ich die zweite Linie angeschaut, okay, dann weißt du das Gleiche, 2 Stunden, 1 Stunde, ja, das habe ich eigentlich bis jetzt auch gemacht. Dann schaue ich den Plan noch einmal genau an und dann sehe ich, oh Moment, das ist ja das eine ist am Morgen 2 Stunden und das andere ist am Nachmittag noch eine ist 1,5 Stunden. Und das die ganze Woche durch. Und da könnt ihr euch vorstellen, da hat auch mein Körper fast etwa 2-3 Wochen gebraucht, bis er die hohe Frequenz von Training durchstehen konnte. Also am Anfang musste ich recht beissen, dass ich das geschafft habe. Aber natürlich nachher im Winter auf dem Schnee gemerkt, jetzt habe ich mehr Kondition, mehr Kraft, jetzt kann ich mehr Läufe fahren, ohne dass ich müde werde.
Wow. Also man sieht, dein Alltag hat auch viel aus Trainieren bestanden. Ja. Vielleicht, wenn du uns noch ein bisschen reinnimmst, wie hat denn dein Alltag ausser dem Trainieren so sonst ausgesehen? Also, wie hat ein normaler Tag während einer Saison bei dir ausgesehen?
Ja, das eine ist eben je nachdem das Training gewesen. Und wenn halt kein Training war, dann bist du irgendwo Sponsoren suchen. Telefon da, Telefon dort. Und Sponsoren hat man einfach nicht so drin gefunden. Also, wenn man das Telefon, sagen wir, zu Alpina Sponsor gemacht hat, der hat dann, ist zuerst Sekretär Fräulein dran gewesen. Ja, grüezi, was wollen Sie? Und bis man dann endlich den Chef dran hatte, hat man sicher 5-mal angerufen, weil einmal ist er in Ferien, nachher ist er in der Sitzung, nachher ist er wieder nicht rum. Und das ist anfangs ein Sponsor, oder? Und wenn man 10 Sponsoren gesucht hat, hast du den ganzen Sommer eigentlich Hast du musst dran sein, dass du die Sponsoren gehabt hast, mit denen Sitzungen gehabt hast. Du musst je nachdem manchmal eben dorthin fahren, mit denen Chefen dann reden. Dann musste ich mich lernen, gut zu verkaufen, dass sie auch sehen, was ich alles mache. Und für mich war das noch eine rechte Herausforderung, weil ich bin recht, ich sage jetzt fast ein bisschen zu bescheiden war, bis ich dann gemerkt habe, du musst sagen, dass du schon einen Regio Cup gewonnen hast, jetzt am Anfang, oder das gemacht hast, oder dieses gemacht. Das darfst du sagen, das ist nicht blöffen, das ist ja so. Und einfach dort hineinwachsen, um am Sponsor sich richtig präsentieren, aber Sponsorengespräch, dann teilweise Autogrammstunden, aber und, ja, dann hat es so einiges, wo der Tag durchläuft.
Also teilweise recht volle Tage, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Jetzt würde mich interessieren, wo du gemerkt hast, dass du gleich schon mithalten kannst. Ist denn dein Ziel direkt Olympia oder der Weltcup? Ist das Ziel schon recht früh bei dir vorhanden gewesen, oder hat sich das dann einfach irgendwann so ergeben?
Also ich habe, als ich eben zuerst mal gemerkt habe, ja, ich bin da glaube ich noch talentiert, habe ich zuerst mal nur so gesagt, ja, ich schaue mal, wie weit ich komme. Nachher habe ich dann gemerkt, ja, mal, ich bin schon recht weit gekommen bis Swiss Cup. Dann haben wir gedacht, ja gut, nächster Schritt mal schauen, was der Trainer bringt. Und das habe ich ja vorher erzählt. Ja, das hat auch sehr viel geholfen, dass man das Talent noch ausfielen kann, gerade mit Videoanalyse und so. Und ich habe mir eigentlich nie vorgestellt, ja, ich wollte mal Olympische Spiele fahren. Aber irgendwo hat sich das eine das andere ergeben. Und ich habe dann einfach immer Schritt für Schritt genommen. Ist so ein bisschen, langsam habe ich mich daran angetastet, an die Olympischen Spiele schlussendlich. Ja.
Okay, langsam angetastet. Du bist auch recht spät zum Profisport gekommen. Wir haben vorher im Video gehört, mit 28. Bist du schon immer so ehrgeizig gewesen oder ist das während deiner Profisportkarriere gekommen?
Ja, ich bin anscheinend schon immer so ehrgeizig. Ich bin die kleinste von drei, also zwei Geschwister, die zwei weitere Geschwister, die sind, der Bruder ist ein Jahr älter, die Schwester zwei Jahre älter und mit dem Bruder habe ich natürlich immer gestärkert. Entweder haben wir gekämpft miteinander und wenn ich dann natürlich besser gewesen bin, dann habe ich natürlich Lob und Anerkennung bekommen und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Triggerpunkt gewesen, wo mich dann quasi auch die Energie gehabt, wenn ich dann besser bin wie andere, dann sieht man mich dann. Und das ist so ein bisschen, jetzt habe ich ja später mal nur eine Lebensberatungsschule gemacht und habe dort dann auch aufgedeckt bei mir, Perfektionismus ist zwar etwas Gutes, das hilft einem, Ziel zu erreichen, aber es kann natürlich auch die negativen Seiten haben. Und das hören wir dann vielleicht nachher noch ein bisschen drüber.
Ja, genau. Bevor wir von dem hören, würde mich noch ein bisschen wundern, wie du aufgewachsen bist. Du bist in einer katholischen Region aufgewachsen. Hat Gott in deiner Kindheit auch schon eine Rolle gespielt?
Nein, in der Kindheit, ja, indirekt. Das heisst, unsere Eltern sind katholisch aufgewachsen, sie haben uns den Glauben so weitergegeben, in dem Sinn, dass sie gesagt haben, schau, wenn es uns doch so eigentlich recht gut geht, dann gehen wir doch wenigstens einmal in der Woche in die Kirche, um Gott Danke sagen. Aber selber ist für mich das wie so ein bisschen, als ich noch älter wurde und nachher in Zermatt gearbeitet habe, ist für mich wie so gewesen, ja, jetzt kontrolliert ja niemand mehr, jetzt muss ich nicht mehr in die Kirche. Also das ist so ein bisschen mein Ding gewesen. Aber unsere Eltern haben uns recht viel mitgegeben vom Glauben. Die Mama hat sogar eigene Krippenfiguren gemacht und hat dann auch mit Weihnachtsgeschichte erklärt. Und auch natürlich Religionsstunde, wo ich dann auch viel mitbekommen habe. Also so die Grundlage hätte ich eigentlich schon mitbekommen, aber so daran, wirklich daran geglaubt habe ich nicht. Oder noch nicht dort.
Okay, ja. Du hast vorher schon ein bisschen erzählt, eben, dann hast du nachher eine, bist von zuhause weg. Du hast zwischendurch auch in Zermatt gelebt, über den Winter. Hast du dort einen Mann kennengelernt. Und in den Vorbereitungen hast du mir so ein bisschen erzählt, dass du dich am Anfang in dieser Beziehung so wie im siebten Himmel gefühlt hast. Doch eure Beziehung hat sich dann recht schnell, wenn man das so sagen darf, zu einer toxischen Beziehung entwickelt. Mhm. Kannst du uns ein bisschen in diese Zeit hineinnehmen und von dieser Zeit erzählen?
Ja. Also wenn ich euch vorher gerade gesagt habe, ich bin quasi auf Zermatt gegangen und habe so gedacht, ja, jetzt ja, muss ich ja nicht mehr in die Kirche, kontrolliert niemand mehr. Und habe dann auch das Gefühl gehabt, das, was in der Bibel steht, das ist ja 2000 Jahre alt, da glaubt ja eh niemand mehr dran, jetzt lebt man sowieso anders oder neuer und das von wegen Beziehung und zuerst heiraten und nachher dann Sex, das ist ja auch ein bisschen vorbei. Und dann habe ich dort das Gefühl gehabt, ja, wenn mich jemand gerne hat, dann ist es doch auch okay, wenn man dann miteinander zusammenlebt. Und so ist eben die Beziehung entstanden, dass ich mit dem Mann zusammengekommen bin, dem damaligen Freund. Und im ersten Moment, das ist also das erste halbe Jahr, das war wirklich im siebten Himmel gewesen, da haben wir die Wünsche von den Augen abgelesen. Der hat ja, mich einfach verwöhnt und ich habe das Gefühl gehabt, das ist glaube ich nicht echt, ich träume. Und dann, irgendwann, hat sich das angefangen zu kehren. Und zwar, wir sind miteinander dann auch Rennen gefahren. Er wollte auch ein Weltcup-Rennen fahren. Und er war noch ehrgeiziger als ich. Aber so verbissen. Der hat damit bei den Rennen einfach versucht, das anzuwürgen. Und da ist irgendeine Bindung gebrochen. Oder hat das Tor verfehlt. Oder ist sonst disqualifiziert gewesen. Und natürlich völlig gefrustet. Ich habe das Rennen gewonnen, wollte vier und er schießt mich an, ich will jetzt heim und so. Und es ist unschön geworden. Und er hat dann wahrscheinlich durch das, dass er so gefrustet war, hat er herausgefunden, wenn er ist sehr gut im Diskutieren, dass er dort eben besser ist als ich. Und dann hat er alles angefangen zu kritisieren, wenn ich etwas gesagt habe, wenn ich etwas gemacht habe. Nein, das machst du nicht so, das tust du nicht so. Es ist eigentlich so weit gegangen, ich war ja Konditor gewesen und habe eine Pizza gemacht schlussendlich. Wir haben die miteinander gegessen und er fragt, wenn ich sie gemacht habe, ich erkläre ihm gerade wie und so. Dann sagt er, lüg mir doch nicht an, das kann man so nicht machen. Also er hat eigentlich alles hinterfragt und in Frage gestellt und eigentlich nicht als wahr empfunden, was ich jetzt da gerade mache. Und so ist Stück für Stück mein Selbstvertrauen zerstört gewesen, bis ich eigentlich gedacht habe, bin ich jetzt blöd oder ist er spinnt der? Also ich habe wirklich auch mein Selbstvertrauen so nicht mehr gehabt, dass ich an mir zu zweifeln habe. Und dann ist er dann irgendwann fremd gegangen und ja, ich allein angestanden. In dieser Zeit habe ich nicht das Knie operieren und das ist auch nicht vorwärts gegangen. Da gibt es so Phasen nach einem Monat, wo es einfach nicht recht vorwärts geht. Und ich habe eigentlich nur noch Frust gehabt und Enttäuschung und natürlich auch Hass auf den Ex-Freund. Und ich habe mich wie so ein Häufchen Elend gefühlt, am Boden zerstört. Und in dieser Zeit ist meine Schwester von einer Bibelschule heimgekommen. Oder sie ist, ja, und hat dort einfach mehr von Gott kennengelernt anscheinend. Auf jeden Fall hat sie einfach so Strahlen in den Augen gehabt. Und hat gesagt, was hast du gehört, dass du so strahlen kannst? Was ist denn los? Und dann hat sie mir ein bisschen erzählt, was sie so gehört hat über Jesus. Und sie hat dann wie gesagt, versuch doch, daran zu glauben, dass Jesus dich wieder auf den rechten Weg bringen kann. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, ja gut, ich bin ja eh schon ein Häufchen Elend, verlieren kann ich nicht mehr, dann versuche ich jetzt einfach wieder ein bisschen mehr zu beten. Und ich habe gemerkt, das hat mir mehr Freiheit wieder gegeben oder ein bisschen Leichtigkeit. Aber ich habe gemerkt, der Hass von dieser Trennung, dass er mich so kaputt gemacht hat, der ist so richtig gehockt da drin, wie so ein Klumpen. Und ich habe den wenig weggebracht. Und dann habe ich meine Schwester gefragt, hey, was soll ich machen? Ich wollte ja den Hass nicht, aber er ist einfach da. Und jedes Mal, wenn ein Mann vorbeiläuft, dann könnte er... ja, und dann hat sie so gesagt, ja gut, versuch doch, ihm zu vergeben. Und damals war das noch so frisch, ich habe gesagt, nein, ich kann dem nicht vergeben. Das hat mich so verletzt, das geht nicht. Und dann hat sie gesagt, gut, dann darf sie für mich beten, dass Jesus an meiner Stelle an dem Ex-Freund vergibt. Und wo sie angefangen beten hat, ist wie der ganze Hassklumpen weggegangen. Und dort habe ich zuerst mal gemerkt, dass das, was eben in der Bibel steht, das ist zwar 2000 Jahre alt, aber es stimmt jetzt noch. Es steht in der Bibel, dass wir für Kranke beten und sie werden gesund. Und ich durfte es erleben. Ja, und das war für mich ein Erlebnis, weil ich gemerkt habe, hey, der Jesus ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ich glaube, dem dürfen wir ein bisschen mehr vertrauen.
Wow. Eine sehr, sehr intensive Geschichte, wie du das in dieser Zeit erlebt hast. Und ja, auch wie du dort hast dürfen mit deiner Schwester ins Gebet gehen. Wir wollen gleich noch ein bisschen mehr von dir hören. Wir wollen uns einfach noch mal ganz kurz eine Pause gönnen und uns kurz besinnen. Das wollen wir mit einem Lied machen, wo wir zusammen jetzt hören und nachher gehen wir dann weiter in dem Talk.
Gut.
Ja, Ursula, du hast uns vorher erzählt, so.
Jetzt musst du anscheinend Hochdeutsch sprechen, ja, weil wir haben erfahren, dass wir ganz viele Gäste aus Deutschland haben.
Ja, genau. Dankeschön. Ja, danke für die Erinnerung. Wir geben unser Bestes, dass auch unsere deutschen Gäste uns verstehen.
Ja, aber ich kann dir noch eine Episode erzählen, als ich damals ein Interview machen sollte nach dem Weltcup-Sieg. Wo sind die Deutschen denn? Da hinten. Hallo, herzlich willkommen. Da hatte ich zwei Mikrofone vor der Nase vom selben Reporter und der hat gesagt, ja, was willst du zuerst, das Schweizerdeutsche Interview oder das Deutsche? Und dann habe ich gesagt, natürlich das Schweizerdeutsche, weil da bin ich noch mehr euphorisch und danach klingt es ein bisschen ab, wenn man zweimal dasselbe erzählen muss. Und dann hat er aber die Frage auf Hochdeutsch gestellt und was macht ein Schweizer, wenn eine Frage auf Hochdeutsch kommt, der spricht Hochdeutsch. Und mitten im Interview merke ich, Mist, jetzt hätte ich ja Schweizerdeutsch sprechen können. Dann sage ich ihm, habe dann gedacht, ja, ich mache es jetzt so fertig. Und dann sage ich ihm am Schluss, oh, können wir es nochmal machen oder kannst du das umtauschen, weil das ist jetzt Hochdeutsch gewesen. Dann sagt er so, wie, das war Hochdeutsch, ich habe nichts verstanden. So geht es uns Schweizer, wenn wir Hochdeutsch versuchen zu sprechen, aber ich hoffe jetzt, ihr versteht mich so. Gut.
Ja, also wir geben uns Mühe. Mhm. Du hast vorhin noch erzählt, eben, dass du erlebt hast, das erste Mal so wirklich erlebt hast, dass, wo du mit deiner Schwester gebetet hast, dass Gott, der in der Bibel beschrieben ist, 2000 Jahre altes Buch, heute noch wirkt und lebt und dass das wirklich irgendwie stimmt und was Wahres dran hat, was in der Bibel steht. Du hast mir aber auch in den Vorbereitungen erzählt, dass es für dich einen Unterschied gibt zwischen einem lebendigen Glauben an Gott und einem unlebendigen Glauben an Gott. Kannst du uns das kurz erklären, was du damit meinst? Und wie du erlebt hast, wie du in diese Beziehung, in diese lebendige Beziehung mit Gott gekommen bist.
Also das ist natürlich meine Bezeichnung, zum lebendigen Glauben kommen. Also für mich war das, zum Glauben kommen war vielleicht so, ich ging in die katholische Kirche, ich war einfach da, weil man da sein muss am Sonntag. Und für mich ist das so ein Glaube, der halt eben nichts wirklich lebendig gelebt wird, weil man denkt dann, wenn ich dann in die Kirche gegangen bin und brav gewesen bin, dann ist dann gut zu mir und dann das reicht dann. Und ich habe einfach gemerkt, es hat auch viele Prozesse gebraucht, wo ich eben das Erlebnis haben durfte, wo meine Schwester für mich gebetet hat, wo ich erlebt habe, dass Gott tatsächlich heilen kann. Und das hat mir dann eben die Lebendigkeit in den Glauben gegeben. Und das, wenn ich sage, ein lebendiger Glaube, das ist für mich ein lebendiger Glaube, wenn du erleben darfst, wie Gott wirklich am Wirken ist. Und dafür muss man einfach nur Herz öffnen und sagen, okay, Jesus, ich bin da, dann mach du mal. Und man erlebt da wirklich wunderbare Sachen, kann ich euch nur empfehlen.
Wow. Wenn du es jetzt so ein bisschen auf den Punkt bringen müsstest, was hat sich bei dir in deinem Leben verändert, als du dich entschieden hast, Jesus aktiv in deinem Leben ein Teil werden zu lassen? Haben sich irgendwelche Werte bei dir verändert oder Einstellungen zu anderen Menschen, zu dir selber?
Naja, als Perfektionist vertraut man eben nicht so schnell. Bei mir war es auch nicht einfach so, zack, und jetzt gehe ich mit Gott. Also ich musste da noch viel mehr Erlebnisse haben, damit ich immer mehr Vertrauen gefunden habe zu Gott. Und habe eigentlich ihm, damals war auch so die Situation, ja, wenn du eigentlich mit Gott weitergehen möchtest, dann ging es eigentlich darum, dass du dein Leben, dein Herz ihm in die Hände legst. Und für mich als Perfektionist hast du ja dann dein Leben nicht mehr im Griff. Und da war für mich so, da war ich hin und her gerissen, ja, wenn ich jetzt mein Leben ihm in die Hände gebe, dann macht er ja mit mir, was er will. Und ich hatte so die Vorstellungen, dann schickt er mich ins Kloster. Und das wollte ich natürlich nicht. Und da war ich eben so hin und her gerissen und habe dann, aber trotzdem bin ich weiterhin Snowboardrennen gefahren. Und da hatte ich immer mehr Erfolg. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, ich glaube, Gott ist mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht so ins Kloster gegangen bin und ihm einfach immer mehr versuche zu vertrauen, sonst würde er mir ja nicht diesen Erfolg schenken. Und so bin ich einfach mit Gott unterwegs gewesen, während den Rennen, habe versucht, mal wieder die Bibel zu lesen. Und was spannend war, ich habe dann jemanden getroffen, der hatte mal so einen Stand an einem Weltcup. Das war von Athleten in Aktion, Athletes in Action. Das ist eine christliche Sportlerorganisation. Und der hat mich angesprochen und gefragt und mit mir geplaudert und dann gesagt, ja, darf ich dir zwischendurch mal einfach anrufen? Und ich gedacht, ja, schaden kann es ja nichts. Und die Person hat tatsächlich vielleicht noch ein- oder zweimal im Jahr angerufen, aber genau im richtigen Moment, hat mir einen Bibelvers zugesprochen oder hat einfach gefragt, wie geht es dir? Aber es war jedes Mal so im richtigen Moment und das hat mich auch sehr gestärkt. Also ein Bibelvers, der kommt dann noch, der ist, hat mich dann wirklich getragen durch ein Rennen.
Ja, wow. Ja,
oder soll ich das gleich erzählen, weil sonst vergesse ich es wieder. Also es war so, dass ich am Vortag hat eben der von Athletes in Action der Bibelvers, die Person mir den Bibelvers zugehabt, oder wie sagt man? Zugesprochen, danke schön. Ich sehe, ihr hört mit, sehr schön. War nur ein Test, nein. Auf jeden Fall, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gemerkt, ich bin völlig schlapp. Also ich habe eine Grippe erwischt, ich wollte was frühstücken und es ging nichts runter. Und als ich dann die Treppe hochgelaufen bin, also ins Zimmer, so zweiter Stock, die Muskulatur war so leer, dass ich mich erst aufs Bett legen musste und etwa eine Viertelstunde brauchte, bis mein Puls wieder normal war. Ich fühlte mich wie eine alte Großmutter und habe mir gedacht, ach so kannst du keine 10 Läufe fahren. Also wir als Snowboarder haben ein K.O.-System, da musst du 10 Mal runterfahren, damit du dann überhaupt so eine Medaille kriegst. He? Nicht wie die Skifahrer, nur einmal. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, vergiss es, so kannst du kein Rennen fahren. Und ich habe mit Gott geschumpfen, also gröber, habe gesagt, spinnst eigentlich, das kannst du nicht zulassen, dass ich genau an einem Weltcup krank bin, es geht doch nicht. Also ich habe keine Kraft, wenn du willst, dass ich fahre, musst du mir die Kraft geben. Und dann irgendwie habe ich mich zum Rennplatz hingeschleicht, um nur schon die Schuhe anzuziehen. Ich habe fast geheult, ich war so verzweifelt, ich habe keine Kraft, das geht gar nicht, wie will ich den ersten Lauf runterfahren? Auf jeden Fall habe ich es dann irgendwie geschafft, den Lauf zu fahren und habe gedacht, ja, dann bin ich ja jetzt draußen, habe auf die Liste geschaut und da stand drauf, doch, immer noch drin in den Top 16. Das heißt, ein weiterer Lauf fahren. Ich kann gar nicht, ich habe gar keine Kraft. Herr, gib mir Kraft, es geht nicht. Und dann nächster Lauf, also so ist das Laufen, Laufzugang. Jedes Mal war ich immer noch drin und ich war dann beim letzten Lauf gegen meine Teampartnerin, die war damals Weltrangliste 1, ich 2 oder 2 und 1, wie auch immer. Also wir waren eigentlich die härtesten Gegner. Ich hatte eh schon 10 Zehntel, also ein Zehntel Rückstand zu ihr oder 2 Zehntel und habe gedacht, vergiss es. Also überhaupt, ich glaube, es wäre unverantwortlich, jetzt noch runterzufahren in dem Zustand, weil sonst verletze ich mich noch. Dann schaut mich mein Trainer am Start oben an und sagt, Ursula, geht's dir? Und ich, nein, eigentlich nicht. Und dann sagt er so, weißt du, die Kraft kommt schon im rechten Moment. Und ich, ja, kannst du schon sagen, du musst ja nicht fahren. Und dann habe ich so einen trockenen Mund gehabt, habe ein bisschen Schnee in den Mund genommen und da kommt mir der Bibelvers wieder in den Sinn, der mir der von Athletes in Action zugesprochen hat. Und der heißt, dass Gottes Wege größer sind als unsere Wege und dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und dass er, und hört gut zu, es steht in der Bibel, dass er Schnee und Regen gemacht hat. So steht es in der Bibel. Damit der Samen sprießen kann. Und der Bauer dann halt schlussendlich Erfolg hat, oder? Und für mich war, als mir der Bibelvers wieder in den Sinn kam, ich habe gedacht, Gott sagt mir wie, hey Ursula, ich habe dir da den Schnee gemacht, dass du Erfolg haben kannst. In dem Moment habe ich Doping bekommen, bin den Lauf runtergefahren, habe das Rennen gewonnen. Und da habt ihr vielleicht herausgemerkt, das war nicht, tatsächlich nicht mehr meine Kraft. Da hat wirklich Gott mir die Kraft gegeben, das Rennen zu fahren. Und jetzt kommt eben der Clou. 2 Wochen später war ich ja wieder gesund. Da war das nächste Rennen. Und da war das schon wieder vergessen. Und ich habe so gedacht, ja, also wenn ich jetzt gesund bin und vorher krank gewonnen habe, dann fahre ich jetzt jeden in Grund und Boden. Dann fahre ich, oder? Und habe gar nicht mehr an Gott gedacht. Und was passiert? Beim 5. Lauf macht es zack und Ursula liegt am Boden. Und ich so, aha. Also es ist so interessant, wie Gott manchmal zulässt, dass wenn wir keine Kraft haben, dass er uns die Kraft gibt, um ihm die Herrlichkeit zu geben. Und wenn wir denken, ich habe alles selbst im Griff, jetzt gewinne ich sowieso, dann zeigt er dann halt auch mal, dass er alles in der Hand hat. Obwohl ich ja super vorbereitet war, alles hat gestimmt, ich war voll fit, aber es ist mir nicht gelungen. Ja.
Wow, also man sieht, Gott hat wirklich eine große Rolle in deinem Leben eingenommen, auch dein Vertrauen auf ihn. Du bist dann so quasi aktiv im Glauben unterwegs gewesen, hast Gott auch in Erfolgen erlebt, wie wir jetzt gehört haben. Wie bist du dann mit Misserfolgen umgegangen? Die gab es ja auch in deiner Karriere. 2002 war zum Beispiel so ein Fall, als du nicht zu den Olympischen Spielen fahren konntest. Wie hast du Gott in dieser Zeit erlebt?
Ja, das war ziemlich heftig da. Ich war eine der Besten, Weltrangliste 3, und war quasi die Fahrerin, die den anderen alle Angst gemacht hat. Ich habe damals ein Rennen gefahren und die anderen waren umgefallen, gar nicht runtergekommen, weil sie von mir Angst gehabt haben. Aber weil die Selektionen eben ein bisschen komisch zusammengestellt waren und wir Athleten eigentlich dem Olympischen Komitee auch gesagt haben, das dürfen sie nicht machen, weil sonst passiert es am besten Fahrer, dass er nicht dabei sein kann. Und mir ist genau dieser Fehler passiert. Und so konnte ich nicht dabei sein. Das heißt, An dem Abend, als ich das Rennen vermasselt habe, sind dann die anderen erkoren worden, die dürfen jetzt ans Rennen gehen. Und da habe ich mit dem Komitee gesprochen. Da sagen die, ja, wenn ich dann im nächsten Rennen aufs Podest fahre, an einem Weltcup, dann könnten wir nochmal drüber sprechen. Ich habe dann einen ersten Platz rausgefahren am Weltcup vor den Olympischen Spielen und es hat kein Mensch ein Pieps gesagt. Also es ist nichts gelaufen. Ich habe einfach wirklich Gott gesagt, Herr, du weißt doch, für den Athleten ist das das Größte, du wirst sicher noch eine Tür aufmachen. Und ich war wirklich in dem Glauben, dass da Gott noch eine Tür aufmacht. Aber schlussendlich waren die Athleten an den Olympischen Spielen und ich war nicht dabei. Und da ist logisch eine Welt zusammengefallen, habe ich gedacht, geht's eigentlich noch? Du willst doch das Beste für mich. Warum hast du da nicht die Tür aufgemacht? Das geht doch nicht, du willst doch das Beste für mich. Und dann ist mir so der Satz, du willst doch das Beste für mich, ein bisschen bewusster geworden. Und dann habe ich gedacht, naja, also wenn er wirklich das Beste für mich will und er ließ mich nicht Olympische Spiele gehen, da kam mir plötzlich so, ja, dann muss er ja noch etwas Besseres für mich haben. Und in dem Moment hat sich der Frust in Freude umgewandelt, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich, jetzt habe ich Freude, obwohl ich eigentlich nicht an die Olympische Spiele gehen kann. Und da habe ich wie gemerkt, Gott hat noch einen besseren Plan. Ich weiß zwar noch nicht welchen, aber er hat einen. Und das war dann halt auch, nachdem dass die Olympischen Spiele vorbei waren, waren so viele Leute, kamen dann auf mich zu und haben mir einfach Mut zugesprochen und gesagt, also Ursula, wir finden es überhaupt nicht okay, dass du nicht dabei warst, aber fahr weiter, wir glauben an dich und so. Und das war dann eben die Medaille im Herzen. Und die kannst du nicht da rausfahren. Weil wenn du siehst, wenn Leute hinter dir stehen, wenn du eigentlich in einer Krise bist und alle stehen hinter dir, dann merkst du, dass diese Medaille im Herzen, die hat mehr Wert wie 1000 andere Medaillen. Und das hat mich dann gestärkt für die weiteren Rennen dann.
Es ist einfach, viele Freunde zu haben, wenn man Erfolg hat, oder?
Mhm, aber genau, ja.
In dem Moment ja. ein ganz anderes Gefühl, Freunde zu haben, die einem hinter einem stehen. Ja.
Ja.
Wow. Du bist dann aber gegen das Ende deiner Karriere trotzdem, hast du dir nochmal das Ziel, die Olympischen Spiele ins Auge gefasst, da dabei zu sein. Du hast das Ziel erreicht. 2006 warst du bei den Olympischen Spielen und die ganze Saison hat dich ein Bibelvers begleitet.
Genau.
Wir haben den auch hier, wir blenden den gleich mal ein. Genau. Nehemia 8, Vers 10. Genau. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.
Genau.
Wie hat dich dieser Bibelvers bei den Olympischen Spielen begleitet?
Ja, es war ja so, dass ich dann tatsächlich 2006 für Olympische Spiele endlich qualifiziert war. Aber da war ich natürlich nicht mehr so in Topform wie damals. Und es war so, dass ich auch nicht recht wusste, will ich die überhaupt noch fahren, weil ich habe gemerkt, ich habe gar keine Energie mehr, weil ich die Sponsoren suchen, Training und alles. Das wurde mir langsam zu viel. Ich war ja schon bald 36 und die anderen waren alle 10 Jahre jünger. Und da merkt man einfach, dass man viel schneller müde ist. Man muss viel mehr tun, um das Level überhaupt zu halten. Und ich wusste gar nicht, will ich den Aufwand nochmal betreiben, um dabei zu sein. Und da habe ich auch Gott gefragt, ja, willst du es überhaupt, dass ich da Olympischen Spiele teilnehme? Und da war ich mal so am Joggen und hatte so eine Musik am Laufen, die eigentlich wie so eine Siegeshymne war. Und ich habe gemerkt, ich könnte jetzt springen bis ans Ende der Welt. Ich hatte so viel Energie, also es war unglaublich. Und da habe ich wie den Eindruck bekommen, dass Gott mir sagt, ich gebe dir genug Kraft, um dich für Olympische Spiele vorzubereiten. Und dann kam halt öfters mal im Sommer halt ja wieder Krafttraining im Fitnessraum und das habe ich eigentlich überhaupt nicht geliebt, aber wenn man fit sein muss, dann muss man das halt in Kauf nehmen und dann habe ich gemeint, nein, nicht wieder Krafttraining auf dem Plan und dann ist mir wieder das in den Sinn gekommen, ich gebe dir genug Kraft, damit du dich vorbereiten kannst und das hat mich dann wieder motiviert zu trainieren. Und so habe ich es dann eben geschafft, an Olympischen Spielen dabei zu sein und habe dann gesagt, ja jetzt, wo ich dabei bin, da hole ich sicher die Goldmedaille, wenn ich jetzt schon mal da bin. Und es war dann halt nicht so. Ich habe dann irgendwie den 7. Platz herausgefahren. Und trotz allem kam ich da ins Ziel und hatte einfach, also im ersten Moment halt schon die Enttäuschung, aber dann kam extrem schnell eine Freude hoch. Und das habe ich im Moment gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, normalerweise bist du viel länger verrückt auf dich, wenn man es halt vermasselt hat oder nicht das erzielt hat, was man wollte. Und trotzdem war die Freude so groß. Und dann ist noch meine Teamkollegin, die hatte dann gewonnen. Und da kamen mir einfach nur noch die Tränen runter, weil einfach, ich habe mich gefreut für sie. Dann kam aber der Reporter und sagt, Ursula Brünn, jetzt sind Sie sicher traurig, weil Sie nicht gewonnen haben. Und ich sage, nein, ich freue mich für meine Kollegin. Und der hat mich so angeschaut und gedacht, hä, was ist denn? Das ist doch nicht normal. Und ja, es ist tatsächlich nicht normal, weil Ich habe auch gedacht, wie kommt es, dass der Frust so schnell sich gekehrt hat? Und dann kam mir in den Sinn, dass ich bei den Newsletter das ganze Jahr durch, wenn ich meine Freunde informiert habe, immer der Bibelvers nach unten hin geschrieben habe, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und der hat sich dann in Freude umgewandelt, diese Stärke. Ja, also das war für mich auch ein sehr schönes Erlebnis zu merken, ich kann die Freude nicht machen, aber der Herr kann sie machen in mir.
Wow, also sehr viele Höhepunkte in deiner Karriere, viel, viel erlebt, aber auch Gott erlebt in den schwierigen Momenten. Du hast deine Karriere dann beendet und nach deinem Karriereende bist du in ein Burnout oder besser gesagt in ein Bore-out hineingerutscht. Mhm. Kannst du uns ganz kurz den Unterschied von einem Burnout und Bore-out erklären und wie ist es dazu gekommen?
Also das Burnout kennt ihr wahrscheinlich vom Sagen her oder viele oder ja, haben es leider auch schon erlebt. Und wie ihr von mir gehört habt, ich habe also nicht mehr so viel Kraft gehabt zum Trainieren. Ich hatte auch nicht mehr so viel Freude für das Ganze. Und das ist so, also wenn man etwas macht, was man davor geliebt hat und dann irgendwann die Freude daran verloren geht und man merkt, die Energie fehlt und man kann gar nicht mehr, man hat keine Freude mehr, keine Kraft mehr, man steht morgens auf und ist so, dann läuft es eigentlich in einen Burnout hinein. Was mir aber passiert ist, also wahrscheinlich war das so langsam ein Burnout-Ende von der Karriere mit 36, wo ich aufgehört habe. Aber was dann 2 Jahre später folgte, war, ich hatte, obwohl ich viel weniger gemacht habe, ich habe ja nicht mehr trainiert, ich habe keine Rennen mehr gefahren, keine Sponsorengespräche mehr führen müssen. Also ich habe mal 2 Monate eigentlich gar nichts gemacht und danach habe ich eine begleitet ein Jahr lang. Da hatte ich noch einen kleinen Rhythmus drin, aber danach war der Rhythmus wie weg. Ich habe Einladungen noch bekommen für Referate, aber das hat sich dann auch so langsam verflacht. Und irgendwo nach 2 Jahren habe ich gedacht, warum? Jetzt müsste ich doch viel fitter sein, ich mache viel weniger jetzt, und ich bin trotzdem müde. Es kam so weit, dass ich morgens aufstehen wollte und es ging nicht. Aber ich habe gedacht, ja gut, dann bleibe ich noch eine halbe Stunde liegen und ich kam auch nicht aus dem Bett. Und ich war dann so innerlich gefrustet, dass ich selbst natürlich einen Heulanfall gekriegt habe und dann irgendwie, ja, beruhigt dich, das geht dann schon irgendwie. Und das war wahrscheinlich dann der Burnout. Das heißt, das kommt vom Boring, das heißt Langeweile, also Langeweile in dem Sinn, dass man halt viel weniger macht wie vorher. Und als ich das dann mit dem Sportarzt angeschaut habe, hat er mir halt das erklärt, was da passiert ist. Und es sind so 3 Faktoren, die dazugehören. Also das eine war, dass ich ja keinen Rhythmus mehr hatte. Davor wusste ich, ich habe so viel Training, dann kommen die Rennen und dann muss ich fit sein und da habe ich so und so. Also ich habe einen Rhythmus im Leben gehabt, der war da nicht mehr da, weil ich gedacht habe, ja, ich habe mich gefreut auf die Referate, die dann so reinkommen, aber ich wusste ja nicht, wie viele und wann. Das war das eine. Und dann eben, ich wusste nicht, wie viele und wann die reinkommen. Also da kamen Existenzängste dazu. Ja, kann ich dann von dem leben? Reicht mir das? Das ist auch ein Stressfaktor, also ein zweiter Stressfaktor. Und dann der dritte Stressfaktor war auch, davor waren ja die Siege. Einen Sieg, der löst in dir extrem ein Feuerwerk von Hormonen aus. Und dieses Feuerwerk von Hormonen, das ist Adrenalinkick. Und Adrenalin ist eigentlich ein Suchtmittel. Solche, die joggen gehen, wissen das. Wenn man ein bisschen mal so voll fit wird mit dem Joggen, dann kann man fast nicht mehr aufhören. Und da wird man wie ein bisschen süchtig davon. Also man muss immer so ein bisschen das Maß finden. Und da war natürlich der Adrenalinkick auch, der fehlte auch. Und das ist auch für den Körper ein Stress. Also man hätte müssen ganz langsam runterfahren mit dem Sport. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur von 0 auf 100 runter quasi. Und das sind Stressfaktoren. Und Stressfaktoren fressen ganz viel Energie und auch Vitalstoffe und Eisen. Und das Eisen, wenn das fehlt, dann bist du... hast du keine Kraft, keine Motivation, dann wirst du eben fast depressiv. Und das ist mit dem Burnout gegangen damals. Ja.
Okay. Wie hast du das Ganze dann psychisch und seelisch verarbeitet und was für eine Rolle hat der Glauben in der Zeit gespielt?
Ja, der Glaube war halt damals das, dass ich wusste, naja, ich kann nicht tiefer fliegen als in Gottes Arme. Und das andere ist, ich hatte noch eine Ausbildung gemacht als Lebensberaterin und das hat eigentlich, im ersten Moment war es mehr für mich, weil da hat man auch ein bisschen hinschauen müssen bei sich, wo stehe ich denn, das sind ganz coole Fragen, wo man ein bisschen tiefer schauen kann. Selber stellt man sich diese Fragen nicht, weil die könnten ja wehtun, aber wenn man dann miteinander so ein Coaching macht, dann kommen die Fragen ein bisschen tiefer runter und dann kann man ein bisschen mehr aufdecken, wie eben Perfektionismus hat eine gute Seite, also man kann sich sehr gut fokussieren. Und wie ich euch vorher schon erzählt habe, es hat auch seine negative Seiten. Und die habe ich dann in meinem Leben auch gemerkt. Also als ich nicht mehr Spitzensportlerin war und mir vorgestellt habe, ich gehe jetzt Brot, Butter und was auch immer, ein Wurst einkaufen. Ist zwar nicht so gesund, schlechtes Beispiel, nein. Wie auch immer. Also ich habe mich völlig fokussiert, Wurst, Brot und Butter, und habe nur das gesehen und bin so in den Laden gelaufen, und dann plötzlich tönt es neben mir: Hey Ursula, kennst du mich nicht mehr? Und ich, boah, da ist der Kollege neben mir durchgelaufen und ich habe ihn nicht mal gesehen, weil ich so fokussiert war. Da habe ich gesagt, also ist ja gut und recht, das Talent zu fokussieren, aber jetzt muss ich irgendwo eine andere Balance finden, weil das geht nicht mehr, ich stresse mich ja mit dem völlig selbst. Und da hat mir dann die Lebensberatungsschule und auch Coaching und Seelsorge sehr geholfen, zum da mal hinschauen, was ist gut, wo kann ich loslassen, wo kann ich dran arbeiten. Und zusammen mit Gott geht es da noch ein bisschen besser durch.
Ja, was hat das alles mit deiner Identität gemacht? Ist bei dir auch irgendwie die Frage aufgetaucht, was bin ich denn noch wert, wenn ich nicht mehr solche Erfolge aufweise?
Ja, das weniger, weil ich habe damals schon gewusst, weil ich ja mit Gott unterwegs war, ob ich jetzt gewinne oder verliere, von Gott bin ich trotzdem geliebt, so wie ich bin. Mir hat es halt mehr geholfen, auch in der Krise, wo ich halt immer noch gedacht habe, ja, aber das reicht doch nicht, ich muss mehr leisten, eben der Perfektionismus, wo halt immer noch an mir gezerrt hat, loszulassen und zu wissen, hey, nein, es reicht, es ist gut. Und immer wieder mit dem auch vor Gott zu kommen und sagen, hey, ich schaff's nicht, das triggert mich immer noch und so. Und Gott hat da seine wunderbaren Wege, wie er solche Knörze und Punkte auflösen kann. Und ich habe bei At Least in Action mitgeholfen, Windsurf-Camps zu machen. Und da hatte ich ein cooles Erlebnis, wo ich dann auch als Windsurflehrerin mal mitgearbeitet habe. Und eigentlich hätten wir da um 4 Uhr fertig gehabt oder hatten quasi fertig unser Dienst. Und dann hatte ich ja viel Zeit, mit den Leuten noch hinzusetzen. Und dann habe ich mich einfach so zu den Leuten hingesetzt, zu den Teilnehmern, mit ihnen ein bisschen gequatscht. So. Und am Ende der Woche kam wieder da der Perfektionismus, der hinten im Kopf gesagt hat, du hättest doch viel mehr machen können, du hättest doch auch noch ein bisschen länger mit denen draußen sein können und überhaupt, du hast viel zu wenig gemacht, so dum, dum, dum. Und irgendwo das schlechte Gewissen kam wieder hoch. Und dann kamen aber 3 Leute von den Teilnehmern auf mich zu und haben mir gesagt, Ursula, es war so schön, dass du einfach nur da warst. Und ich habe mir gedacht, ah, das reicht. Es reicht. Es ist genug. Und es war so heilsam für mich, das von Personen zu hören. Und so hat Gott auch da drin Heilung geschaffen. Einfach immer Millimeter für Millimeter ein bisschen mehr.
Mhm. Ja. Schön. So auch das zu hören. Wenn du jetzt so ein bisschen für dich ein Fazit über den Glauben ziehen müsstest oder sagen müsstest, was für dich das Wichtigste im Glauben ist, was wäre das? Was macht der Glaube für dich aus?
Jeden Tag von neuem auf ihn vertrauen. Es ist trotz all den vielen Erlebnissen, die ich euch jetzt erzählt habe, wo ich wirklich Großes erleben durfte, ist jeder Tag wieder neu. Ups. Dass Gott da ist, jeden Tag von neuem. Und man hat jeden Tag von neuem diese Angriffe. Ja, reicht jetzt das? Musst du nicht und solltest du noch? Und ja, aber das ist jetzt überhaupt nicht cool, was da gelaufen ist oder so. Und da dem wachsam, achtsam standhalten und zu wissen, Moment mal, das ist nicht von Gott. Weg damit. Jesus, du hast mir zugesprochen, es reicht, es ist gut, was du machst. Und ich freue mich an dir. Und da festzuhalten, immer wieder, jeden Tag von neuem, das gehört zum Leben, jeden Tag. Manchmal geht es ringer und manchmal muss man ein bisschen kämpfen. Das ist im Glauben so. Ja, aber Gott kämpft auch für dich.
Wow, ja. Zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass Gott für uns kämpft. Mhm. Ganz etwas Wichtiges. Danke, Ursula, für diesen Talk. Ich habe noch eine letzte Sache, wo ich gern mit dir anschauen würde. Du hast uns dein Snowboard mitgebracht und möchtest uns noch etwas Kleines damit zeigen und veranschaulichen. Wir machen das jetzt gleich. Genau. Ich hole noch kurz die Stühle zum Snowboard draufstellen.
Genau, gut. Magst du beide holen? Oder? Gut, dann nehme ich das Brett. Also das Brett ist nicht das, wo ich Rennen gefahren bin. Das ist auch schon wieder 10-jährig, wie man sieht. Aber nee, sind ja nicht alle Snowboarder. Ihr seht das nicht. Gut. Also ich habe euch da was mitgebracht, weil ich habe euch viel erzählt, wie man mit Gott unterwegs ist und dass halt eben das Vertrauen wichtig ist. Und ihr seid eben, ein Drittel von euch ist auch schon Snowboard gefahren, habe ich gehört. Und die anderen wahrscheinlich Ski oder so? Nicht. Macht nichts. Aber ihr habt Skifahrer gesehen und Snowboarder und ihr wisst, ein Skifahrer muss in die Bindung stehen. Oder so. Damit er mit dem Brett runterfahren kann. Also man muss sich anbinden, man muss eine Bindung eingehen mit dem Brett, damit man überhaupt den Hang herunterkommt. Was klopft da? Nee, ist gut. Gut, gut. Jetzt, eine Bindung ist für viele, für mich auch ein bisschen unangenehm, weil man ist ja dann eingeschränkt. Und man möchte nicht eingeschränkt sein. Aber eine Bindung kann auch etwas Gutes sein, weil stell dir vor, du wirst den Hang herunterfahren und du bist nicht angeschnallt. Was passiert? Tada! Und du liegst am Boden. Ha? Das ist nicht so lustig. Jetzt, wenn du diese Bindung halt trotzdem eingehst mit deinem Brett, mit deinem Ski, dann kannst du richtig cool den Hang hinunterheizen. Die, die das schon erlebt haben, wissen, was es heißt. Jetzt ist es dasselbe mit dem Glauben. Wenn man ein bisschen so, ja, ich versuche es mal, obwohl ich habe auch nicht sofort eingestiegen, bin auch nicht sofort in den Glauben eingestiegen, aber wenn man sich sagt, doch, ich glaube, es macht Sinn. Ich habe da Geschichten gehört, da sind Leute unterwegs mit Gott und die sind so cool unterwegs, die sind die Bindung eingegangen. Und ich möchte euch mal zeigen, auch im Glauben hört sich das so an, wenn man mit Gott die Bindung eingeht. Da klickt man sich bei ihm so richtig schön ein. Und am besten mit beiden Beinen, weil einer nicht so lustig. Und wenn diese Bindung hält, sei es mit dem Skifahren oder mit Gott, dann werdet ihr wirklich Spaß haben. Und das möchte ich euch mitgeben. Und es gibt da auch einen wunderbaren Bibelvers dazu. Da muss ich aber spicken, weil ich bin nicht so gut im Auswendiglernen. Und der eine Bibelvers, der ist eben das Verbundensein mit Gott. Wenn ihr aber fest mit ihm verbunden bleibt und euch nach seinen Worten richtet, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, und er wird es, und ihr werdet es erhalten. Stellt euch das mal vor, diese Zusage. Oder der andere, wo halt das auch noch bestätigt, dass Gott mit dir unterwegs ist. In Apostel 2,8, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude. Wie viele Leute haben momentan so den Deckel auf sich? Aber Gott schenkt dir die Freude. Denn du bist bei mir, sagt er. Er ist mit dir unterwegs. Und das möchte ich euch mitgeben und hoffe, ihr könnt das auch raustragen. Den Leuten, die momentan nicht so viel Freude haben, dass sie wieder die Freude erhalten. Ihr könnt für sie beten, dass sie die Freude wieder bekommen in diesem Leben, wo nicht immer so lustig ist. Und ich bete gerade mit euch für eure Freunde, für euch selbst und für uns. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns zusprichst, dass du uns die Freude schenkst. Und ich danke dir, dass jeder da drin jetzt die Freude erleben darf und die Freude heraustragen darf. Und dass jeder, der diese Leute kennenlernt, die Freude spüren darf, dass die Freude so richtig groß wird. Und ich danke dir, dass viele Sachen, die wir jetzt gehört haben, in den Herzen verankert werden, dass sie in dem richtigen Moment wieder in den Sinn kommen, dass du die Menschen begleitest in ihrem Leben, damit sie gestärkt den Alltag meistern können. Ich danke dir, bist du mit uns unterwegs. Amen.